Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Wir starten heute mit dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler. Schönen guten Abend, Herr Landeshauptmann.
Schönen guten Abend.
Herr Landeshauptmann, ich würde gerne mit einem bundespolitischen Thema beginnen. Das Thema Familiennachzug wurde in den letzten Tagen und Wochen medial sehr heftig diskutiert, auch politisch heftig diskutiert. Jetzt hat der Bundeskanzler Verschärfungen beim Familiennachzug angekündigt und er hat konkret in Aussicht gestellt, dass es DNA-Tests für Flüchtlinge geben soll. Reicht diese Maßnahme Ihrer Meinung nach oder braucht es da weitere Verschärfungen?
Nein, ich glaube, das ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube, dass wir hier weitaus restriktivere Maßnahmen brauchen. Denn man sieht, dass dieser sogenannte Familiennachzug von den Zahlen her zu einem wirklichen Problem wird. Über 9.000 letztes Jahr, im Jänner 845 Personen, jedes Monat ca. 900 Personen. Das überfordert das österreichische Bildungssystem, möglicherweise auch das Gesundheitssystem. Und ich bin daher der Meinung, dass man diesen Familiennachzug im großen Stil überhaupt einen Riegel vorschieben muss.
Wenn Sie sagen, im großen Stil einen Riegel vorschieben, wie stellen Sie sich das vor?
Nun, es gibt eine EU-Richtlinie aus 2003, die das regelt und glücklicherweise haben wir heuer EU-Wahlen. Das heißt, es wird ein neues Europäisches Parlament geben und vor allem eine neue Europäische Kommission. Und die müssen diese Regeln aus 2003 deutlich restriktiver gestalten, denn ganz einfach formuliert, es gibt auch ein Menschenrecht auf Bildung. Und mir ist das Menschenrecht auf Bildung für unsere österreichischen Kinder wichtiger als ein Recht auf Familiennachzug.
Jetzt hat Ihr Parteikollege, der oberösterreichische Landesrat und stellvertretende Landeshauptmann Hartmannsdorfer, unter anderem als Vorschlag gemacht, dass man nachweisen muss, dass man sich hier wirtschaftlich erhalten kann und nicht nur sich, sondern seine Familie, bevor die Familie überhaupt nachziehen kann. Ihrer Meinung nach ein Vorstoß, der in die richtige Richtung geht?
Geht auch in die richtige Richtung, wie die DNA-Tests des Kanzlers. Aber ich glaube, die Maßnahmen würden noch zu kurz greifen. Ich bin daher der Meinung, dass die europäische Rechtsordnung geändert gehört und dass man eigentlich praktisch keinen Familiennachzug zulassen sollte.
Bleiben wir noch beim Thema Asyl und Migration. Das bestimmt ja, muss man sagen, sowohl den EU-Wahlkampf als auch den Nationalratswahlkampf als auch den steirischen Landtagswahlkampf, werden wir dann nachher zu sprechen kommen. Da gab es zuletzt auch den Vorschlag, kam vom Innenminister, Sachleistungen statt Geldleistungen. Auch da gibt es einzelne Bundesländer, Oberösterreich, die gesagt haben, sie wollen hier vorpreschen und Modellregionen werden für Österreich. Können Sie sich das auch in der Steiermark vorstellen, dass man hier vor einer gesamtösterreichischen Lösung solche Sachleistungen beispielsweise schon anbietet?
Absolut. In unserer Landesregierung ist mein Regierungspartner dafür zuständig, aber ich bin da in gutem Gespräch und ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich glaube, dass das Sachleistungsprinzip mit solchen Bezahlkarten, eine Diskussion, die es ja auch in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, ein sehr guter Vorschlag ist, dass es zu weniger Missbrauch kommt und dass man auch weniger attraktiv als Einwanderungsland für Migration ist.
Das führt auch gleich zu der Diskussion, dass wir natürlich in den Bundesländern derzeit ganz unterschiedliche Höhen von Sozialleistungen haben. Auch da immer wieder Forderungen, dass man das vereinheitlicht. Kann man das überhaupt vereinheitlichen? Wäre es sinnvoll, das zu vereinheitlichen, Ihrer Meinung nach?
Dem Grunde nach tanzt hier vor allem Wien aus der Reihe, also die Bundeshauptstadt, die sich dann bei anderer Gelegenheit darüber beschwert, dass sie am meisten Asylwerber und Asylanten hier in Wien haben. Aber ich bin daher durchaus für eine Vereinheitlichung von Sozialleistungen zu haben, möchte aber sagen, dass es eigentlich hauptsächlich ein Problem von Wien ist.
Weil Sie Wien ansprechen, Wien kritisiert natürlich sehr scharf, dass Sie die Asylquote übererfüllen, während viele andere Bundesländer sie untererfüllen. Braucht es hier Sanktionen gegen Bundesländer, die ihre Asylquote nicht erfüllen?
Keinesfalls. Wien macht sich selbst attraktiv für Asylwerber und insofern kann man das dann nicht auf die anderen Bundesländer abschieben.
Ich würde gerne zur Steiermark-Wahl kommen, die ja im Herbst dann ansteht, wahrscheinlich im Spätherbst. Da gab es ja eine ganz aktuelle Umfrage jetzt in der Kleinen Zeitung. Da liegt die FPÖ auf Platz 1 bei 29%, die ÖVP bei 22%. Das sind doch 7 Prozentpunkte Abstand. Wie wollen Sie das denn noch drehen in den nächsten Monaten?
Nun, wir haben in den letzten Monaten bereits einige Umfragen zur Landtagswahl gesehen. Eigentlich zusammengefasst haben alle Umfragen gezeigt, dass es ein Dreikampf ist um die Spitze. Das ist eine Situation, die wir schon 2015 gehabt haben bei der Landtagswahl. Da war auch bei den Hochrechnungen um 17 Uhr gab es drei gleich hohe Balken. Ich glaube ganz einfach, dass momentan die bundespolitische Stimmung ganz massiv in eine solche Umfrage hineinschwappt, sie eigentlich überlappt. Denn wir haben jetzt die Europawahl in wenigen Wochen. Die Nationalratswahl ist bereits erkennbar, dass sie bald stattfindet. Diese Themen dominieren natürlich auch eine Frage, dann, wo die Sonntagsfrage zur Landtagswahl gestellt wird. Ich möchte die Landtagswahlen im Spätherbst gewinnen und nicht die Umfragen im Frühling.
Sie haben jetzt die Bundespolitik angesprochen. Wie viel Gegenwind bringt die Bundespolitik denn für Sie im steirischen Wahlkampf?
Nun, es ist insgesamt eine Stimmungslage, ich glaube sogar weit über Österreich hinaus, die es den Regierenden nicht einfach macht. Aber zugegeben, die bundespolitische Stimmungslage macht uns nicht nur keinen Rückenwind, sondern eigentlich einen forschen Gegenwind. Mir wäre schon Windstille eigentlich recht.
Ich würde noch gern zu möglichen Koalitionsvarianten kommen. Sie gelten prinzipiell als Fan einer schwarz-roten Koalition, jemals großen Koalition hätte man gesagt. Können Sie sich dennoch nach der Wahl auch eine Koalition mit der FPÖ in der Steiermark vorstellen?
Für die Steiermark gesprochen möchte ich sagen, zuallererst möchte ich als Erster durchs Ziel gehen. Dann ist meine Präferenz natürlich mit meinem Regierungspartner, der Steirischen Sozialdemokratie und Anton Lang, mit denen ich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit habe, diese Konstellation fortzusetzen. Darüber hinaus kann ich mir aber die Zusammenarbeit mit praktisch allen Parteien, die im Steiermärkischen Landtag derzeit vertreten sind, vorstellen, auch auf Regierungsebene, am allerwenigsten wohl mit den Kommunisten.
Soll der Erste eigentlich Ihrer Meinung nach auch den Anspruch auf den Landeshauptmann haben oder sagen Sie, wenn es andere Konstellationen gibt, die eine Mehrheit haben, dann ist das in einer Demokratie auch okay?
Es ist sicher legitim, auch andere Koalitionen zu bilden, aber ich möchte zuallererst einmal Erster werden und dann werde ich auch den Anspruch stellen.
Welche Schwerpunkte wollen Sie denn themenmäßig setzen in diesem Wahlkampf eigentlich?
Nun, wir haben vor wenigen Tagen eine große steirische Wohnraumoffensive gestartet. Das halte ich für sehr wichtig, weil das Thema Wohnen sehr viele Menschen bewegt. Zum einen junge Menschen, die vielfach die Perspektive verloren haben, sich selbst Eigentum schaffen zu können. Zum anderen aber auch Ältere, die etwa in einer Mietwohnung sind und sich eine thermische Sanierung nicht leisten können. Dem steuern wir entschieden entgegen mit einem knapp 300 Millionen Euro Paket dieser steirischen, großen steirischen Wohnraumoffensive, wo wir das erste Bundesland sind, dass die Möglichkeiten, die der Bund angekündigt hat, abholen und es um eigene Initiativen des Landes ergänzt. Also Wohnen, ein wichtiges Thema. Zum Zweiten die bereits angesprochenen Themen Sicherheit und Migration. Ich glaube, dass wir hier auch auf Landesebene entschlossene Positionen vorbringen müssen. Und letztlich geht es darum, die Interessen und Anliegen der Steirerinnen und Steirer auch gegenüber Wien ordentlich zu vertreten. Kämpfen für die Anliegen der Steirerinnen und Steirer. Ein aktuelles Beispiel, die Pürnautobahn im Süden von Graz ist derzeit praktisch eine tägliche Staumeldung. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler weigert sich, den ursprünglich schon vorgesehenen dreispurigen Ausbau vorzunehmen. Das ist ein Thema, wo man die Sturheit der Steirer, aber auch die Sturheit des steirischen Landeshauptmanns zur Kenntnis nehmen wird müssen.
Wenn Sie von der Sturheit sprechen, auch gegenüber der Klimaschutzministerin, wie sehr ärgert Sie denn der grüne Koalitionspartner im Bund derzeit?
Er ärgert mich in diesem Zusammenhang außerordentlich, weil es zwei wesentliche Infrastrukturprojekte gibt, die von Leonore Gewessler in der Steiermark auf Eis gelegt worden sind. Das ist zum einen die A9 im Süden von Graz, zum anderen Schnellstraße S36, S37 und letztlich gibt es auch noch einen ganz großen Schildbürgerstreich, den sie zu verantworten hat, dass wir nächstes Jahr die neue Kornbahn eröffnen, die direkt am Grazer Flughafen vorbeifährt, aber dort keine Haltestelle hat. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht.
Dann kommen wir noch einmal zum Schluss, einmal zur Bundespolitik zurück. Und zwar würde ich auch da gerne über die anstehende Nationalratswahl sprechen. Die ÖVP schließt ja derzeit, und ich glaube, das betrifft fast alle ÖVP-Spitzenpolitiker, eine Koalition mit Herbert Kickl aus. Auch Sie haben das zuletzt in Interviews gesagt. Aber ist das wirklich klug? Macht man sich damit nicht einfach eine Option zu?
Möglicherweise macht sich die FPÖ eine Option zu, wenn sie auf Herbert Kickl als Bundesparteivorsitzenden beharrt. Das könnte man sozusagen auch umdrehen. Ich halte Herbert Kickl als nicht geeignet für einen Regierungspartner.
Das heißt, mit Herbert Kickl wird es definitiv keine ÖVP-Koalition geben. Das können Sie ausschließen.
Das schließe ich aus.
Dann darf ich anders fragen, würden Sie sich dann vielleicht eher eine ÖVP-SPÖ-Koalition im Bund wünschen? Das haben Sie ja zuletzt angedeutet.
Schauen Sie, das sind natürlich, zuerst müssen einmal die Nationalratswahlen stattfinden. Wir wissen ja gar nicht, welche Optionen mathematisch überhaupt möglich sein werden nach dem Ausgang der Nationalratswahl. Ich bekenne mich zur Gestaltungskraft rot-schwarzer oder schwarz-roter Regierungen. Ich habe das in der Steiermark sehr intensiv erlebt, etwa mit Franz Wobes. Ich erlebe es jetzt mit meinem Regierungspartner Anton Lang. Und ich glaube einfach, dass SPÖ und ÖVP in einer Zusammenarbeit viel zustande bringen können, wenn es sich ausgeht.
Apropos, wenn es sich ausgeht, wenn es sich ausgeht, wäre es dann Ihrer Meinung nach auch okay, wenn der Zweite den Kanzleranspruch stellt?
Da gilt das Gleiche wie vorher gesagt zur Landtagswahl. Man muss einmal sehen, welche Konstellationen sind überhaupt denkbar. Wer findet eine Mehrheit? Die Kunst der Politik ist es nicht nur, bei einer Wahl Erster zu werden, sondern zur Kunst der Politik gehört es auch, eine Mehrheit zu finden und Partner zu finden. Das ist das Entscheidende für jemanden, der Bundeskanzler werden will.
Und ganz zum Schluss noch, Herr Landeshauptmann, würde ich gern zu einer ganz aktuellen Causa kommen. Lena Schilling beschäftigt ausnahmsweise jetzt nicht die ÖVP, sondern die Grünen in dem Fall. Da sind sehr schwerwiegende Vorwürfe gestern in einem Artikel des Standard veröffentlicht worden. Lena Schilling hat heute in einer Pressekonferenz gesagt, sie tritt nicht zurück. Geht sich das Ihrer Meinung nach mit einer EU-Spitzenkandidatur aus?
Ich glaube, das wird man erst in den nächsten Tagen und Wochen dann wirklich sehen können, ob sich's ausgeht. Denn ich denke, das ist ein sehr penibel recherchierter Artikel, wenn ich ihn richtig gelesen habe, wo doch ziemliche Zweifel an, man könnte sagen, der Persönlichkeitsstruktur der Kandidatin geäußert werden. Und das sollte man schon ernst nehmen.
Aber das heißt, wenn Sie sagen ernst nehmen, dann sollten die Grünen Ihrer Meinung nach auch über diese Spitzenkandidatur nachdenken.
Ich will kein Ratgeber der Grünen sein, aber ich glaube, die Wählerinnen und Wähler werden sich ihre Gedanken machen.
Herr Landeshauptmann, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke vielmals.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter und dann ist der FPÖ-Generalsekretär und Vorsitzender der Urschussfraktion Christian Hafenecker gleich zu Gast im Studio und zwar zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Urschuss und natürlich auch die Vorwürfe, die gegen die FPÖ im Raum stehen. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.